Die ersten Gangbangs im KitKat Club, ich kann mich da auch noch gut dran erinnern, waren oben vorm Eingangsbereich große Schilder so, ja. Wir machen heute Pornoproduktion nach der Party. Wir suchen noch Leute, ja. Bitte meldet euch vorne an der Kasse, wenn ihr Interesse habt.
Darkroom Dialoge, der Late Night Sex Talk mit Fabian Michaelis.
Herzlich willkommen zu unserer Darkroom Dialoge Berlin Serie, dritter Teil. Heute zu Gast Jason Steele. Jason Steele ist seit über 25 Jahren Pornodarsteller und hat in 1000 Filmen mitgespielt. Diese Folge hätte aber fast nicht stattfinden können, weil sich Jason am Tag vor unserem eigentlichen Podcast einen Bänderriss zugezogen hat und erstmal abgesagt hat. Dann rief er aber am nächsten Tag an und meinte, mir geht's schon besser und ist doch noch vorbeigekommen. Das fand ich wirklich super geil. Erstmal dafür Props, danke Jason. Wir sprechen darüber, wie er mit 18 Jahren in die Branche gekommen ist und wie es früher mal war und wie die Zeiten sich geändert haben und wie er die Zukunft der Pornobranche sieht. Jason hat so viel erlebt und plaudert ordentlich aus dem Nähkästchen. Selten so viele abgefahrene Stories in einem Podcast gehabt. So, und jetzt bitte noch abonnieren und liken. Und viel Spaß mit Darkroom Dialoge und Jason Steele.
Erzähl doch mal, was ist los bei dir?
Genau. Du möchtest jetzt als erstes wissen, warum ich diese nette Schiene trage. Ja. Ich habe ja eine wunderschöne Schiene, man kann es nicht sehen. Die wird begleitet von zwei von diesen netten Krücken hier von links und rechts. Ich habe zumindest nach gestrigem Stand Verdacht auf erneuten Kreuzbandriss. Ich habe schon mal vor 16 Jahren Kreuzbandriss, Innenbandriss, Außenmeniskusriss erlitten. Fast schon aus denselben Gründen heraus, ist aber einfach eine andere verfickte Geschichte. Ja, er ist einfach ein Unglückspilz in dem Sinne. Ich weiß auch nicht, warum, mein ganzes Leben ist so. Ich ziehe irgendwie zwischendurch Probleme, Stress an. Oder ich bin halt irgendwie an richtigem Ort zur richtigen Zeit oder wie man das auslegt, ja. Immer passiert irgendwas, ja. Bei mir ist es jetzt ein Umknicktrauma, was wahrscheinlich dazu geführt hat, dass es jetzt nochmal gerissen ist. Das neue Kreuzband, was ich sozusagen bekommen habe, weil man hat mir damals aus der Wade eine Sehne entnommen, hat sich dann hier da so ein Kanal durchgebohrt und hat das dann da reingelegt. Und eigentlich war schon klar damals, dass das nicht ewig drin bleiben wird oder kann oder jetzt haben wir das ein bisschen verkürzt von der Zeit und schauen mal, was da abgeht. Es ist zumindest nach gestrigem Stand Verdacht auf erneuten Riss. Wir gucken und warten ab. Man musste mich einiger Flüssigkeit aus dem Knie entfernen, weil es war also ja schon unangenehm. Ja,
wir updaten unsere Zuschauer dann.
Genau, so
sieht's aus. Kann man vielleicht schon was reinschneiden.
Genau. Ich habe ja tatsächlich zum 1.4. hatte ich ja noch, kann ich ja sagen, zumindest in den Stories habe ich darauf hingewiesen, dass was passiert ist und dass es kein Aprilscherz ist. Hatte einen ernsthaften Hintergrund. Ich habe mich dann einfach irgendwie im Krankenhaus ein bisschen verpflichtet gefühlt, das doch irgendwie nochmal mal rauszuhauen, weil manche Sachen muss man, glaube ich, früher angehen und darf nicht abwarten, bevor in Anführungsstrichen erst die Bombe platzt. Vielleicht konnte ich was verhindern. Vielleicht habe ich mein Knie jetzt eingetauscht gegen einen anderen Gesundheit willen für, wie auch immer.
Ja.
Ist dann so.
Lass uns über was Positives sprechen. Du kommst gerade aus einem schönen Urlaub, oder? Oder war das überhaupt Urlaub oder war das Arbeitsurlaub?
Das ist beides. Also, aber das ist mehr Urlaub, muss ich schon gestehen. Das ist mehr Urlaub. Also, ich war insgesamt, ich war auf einer Kreuzfahrt in der Karibik.
Und Desire, zwar, vom Desire.
Genau, Desire sagen, Cruise. Ja. Die machen schon Kreuzfahrten seit 2017 und zwar Zwingerkreuzfahrten. Ja, also ich komplett
King. Ich kenne das ja. Wir waren ja mal in diesem Resort. Also nicht
genau, das hast du mir erzählt. Das war auch sehr interessant, weil ich war auch tatsächlich letztes Jahr einmal in Mexiko. Die haben zwei Resorts. Einmal dieses Maya Pearl. Und dann noch ein anderes.
Wir waren in dem anderen, ne?
Genau, ich war in Maya Pearl gewesen. Ja. Und da haben sie uns die haben uns gezeigt, was für Service und Sachen die da haben. Also wir sind da wirklich eingeladen und bekommen da einen Auszug und einen Eindruck von dem, was da abgeht. Das waren dann 3 Tage, also es war jetzt nicht eine Woche.
Okay, aber du wurdest mit einer anderen Darstellerin da eingeladen?
Nein, es ist keine Darstellerin, das ist eine Sex-Bloggerin aus New York, die Tatjana King.
Ah, okay.
Die schreibt unter anderem auch für Cosmopolitan Women. Für die New York Times hat sie unter anderem geschrieben. Ich war auch tatsächlich schon, bin ich zweimal interviewt worden, zumindest in so kleinen Zitaten und so für die New York Times. Durfte so ein paar Fragen beantworten zum Thema Potenz oder länger sozusagen sexuelle Energie aufrechterhalten oder also wie man es schafft, nicht zu früh zu kommen. Als Mann ist das durchaus nicht so oft das Thema vielleicht. Er kommt relativ häufig, aber die Damen haben mehr davon, wenn der Mann weiß, dass er das ein bisschen extenden kann, dann ist das Liebesspiel auch für die Dame durchaus mit einem vollkommenen Orgasmus verbunden. Ja. Mhm.
Und also ihr wart ja quasi kostenfrei die 3 Tage und
das war letztes Jahr Mexiko und dieses Jahr war jetzt die Kreuzfahrt in der Karibik, im Februar war das gewesen, ja. Und das waren insgesamt 8 Tage, also wir haben dann zum Beispiel St. Martin besucht, St. Luca, wir waren in Philippsburg gewesen, dann was hatten wir noch, St. Vincent war noch gewesen, Barbados war noch gewesen, dann noch ein Tag im offenen Meer und so. Und da nehme ich unter anderem an den Workshops von Tatjana King teil, als ihr sozusagen Workshop-Partner, ja. Und dann hatten wir 3 Workshops zum Thema Spanking, BDSM, First Class Seile, alles was mit Fesselungskunst zu tun hat. Das war dann so ein bisschen mehr mein Bereich. Ja, da habe ich jetzt im Prinzip.
Kannst du so Bondage, oder?
Ich kann, ja.
Ach geil.
Ja, also ich bin jetzt kein Vollprofi, ja. Aber ich weiß natürlich schon, worum es geht. Wir haben das auch natürlich oft früher schon in den Filmsets gemacht und so weiter und so fort. Und haben da schon auch einige Leute konnte ich kennenlernen, so in Anführungsstrichen wirklich echte, richtige Profis, denen ich dann über die Schulter schauen dürfte. Mhm. Es gab auch einige Produktionen, auch wenn ich zum Beispiel nach Holland gefahren bin, zu Subspace Land. Das war auch super, super interessant.
Mit denen hast du schon gedreht?
Mit denen habe ich schon gedreht, ja.
Okay.
Das war mit für mich auch, ich glaube, da kam bei mir so vielleicht so ein bisschen auch das erste Interesse dann auch für dieses ganze Thema, ja. Wobei ich gestehen muss, ich habe mich mit 18 habe ich mich auch mal dafür entschieden und habe mir eine Domina nach Hause bestellt. Das war übrigens das allererste Mal und das einzige Mal, dass ich mir überhaupt jemanden sozusagen nach Hause bestellte. Es lag wohl einfach daran, dass ich dieses Spiel zwischen Dominanz und mich als den jungen Kerl damals durchaus sehr interessant war. Und ich habe auch für mich festgestellt, ich bin tendenziell mehr dominant, ja, aber ich bin auch durchaus geneigt, zwischendurch auch einfach mal die Führung abzugeben.
Ja.
Ich habe mich dann auch mal 10 Jahre später, das war tatsächlich zu Ostern war das gewesen. Interessanterweise habe ich mich 3,5 Stunden von der Domina so richtig komplett bearbeiten lassen.
Also das heißt, du bist bei dem Workshop auch ausgepeitscht worden?
Ja, es ist ein Geben und Nehmen, okay. Wie ich immer sage. Ja, es ist immer ein Geben und Nehmen. Und da muss ich dazu sagen, bei dem Spanking-Workshop, das war ganz lustig gewesen, da hatten wir, also genau, wir haben immer gesagt, grün ist okay, orange ist dann so, okay, medium und rot ist Stopp, ja. So, und ich bin relativ schnell bei rot bei den Mädels angekommen, ja. Und das lag wahrscheinlich auch daran, weil ich vorher einen Mann tatsächlich im Auftrag seiner Frau einmal gespankt habe und die meinte so, ja, er hat so eine hohe Toleranzgrenze, so, ja. Und dann habe ich da wirklich so raufgehauen, bam, bam, und ich denke so, wow, der liegt so da. Gechillt. So, weißt du, so 2,10 Meter großer, richtiger großer Mann afrikanischer Herkunft so. Und wie sich herausgestellt hat, war das ein ehemaliger Profi-Wrestler gewesen. Der hatte 15 Jahre Wrestling gemacht in Amerika. Ist dort auch sozusagen bekannt. Und ja, dann bin ich danach nochmal auf 2 andere Mädels so angesetzt worden, die zu spanken. Und da habe ich, glaube ich, ein bisschen noch Energie im Arm gehabt oder so. Musste das Level erstmal wieder runterholen. Und das ist dann immer ein Geben und Nehmen. Dann sage ich, wer möchte mich denn spanken oder so. Und dann durften die Damen mich auch mal ein bisschen spanken. Das ist aber auch für mich völlig in Ordnung. Auch ich muss ja wissen, wo die Grenzen sind oder wo mein Schmerzlevel sind. Ja. Und dann war das cool. Aber das war cool. Und was wirklich noch cooler war, war eigentlich dieser BDSM-Seilkurs, weil wir hatten insgesamt 10 Paare, das waren also 20 Leute. Und ich habe das vorher mit der Tatjana King schon einmal, bin ich das durchgegangen. Und ich wusste schon, ich habe so noch einen Meter 50 habe ich da nur so übrig, wobei sie ein bisschen kleiner ist von der Statur her. Und habe ich gesagt, naja, also entweder wir machen das hinten nochmal fest und machen es dann mit einem zweiten Seil, das war dann die Idee. Oder aber, dann habe ich so gesagt, oder aber die ersten kommen schon auf die Idee, noch was mit den 1,50 Meter zu machen, was sie an Seil übrig hatten. Dann haben wir also Seile verteilt an allen. Dann haben wir so ganz einfach angefangen, hier oben, zack, über die Brüste, so ein bisschen so Outfit-mäßig, so, ja, ganz leicht unten an der Muschi lang, so dann hier hinten so und dann ein bisschen mit Hände fest und allen drum und dran und dann ging das schon los, dann standen die plötzlich so mit den 1,50 Meter da, die Männer. Und dann haben die angefangen, und das war dann für mich so ein Magic Moment, wenn die angefangen haben, plötzlich dann ihre Frauen nochmal zusätzlich an den Füßen oder irgendwo zu fesseln, ja. Und dann hat sich das verselbstständigt, so, und das war ein ganz toller Moment. Und das hat sich dann auch so rumgesprochen. Außerdem war es auch super lustig zu sehen, wie alle Paare sozusagen, also wir haben erst die Frauen gefesselt und wir haben erst gefragt, die Frauen oder die Männer zuerst. Ja, die Frauen, hier die Stimmen, haben gesagt, wir wollen gefesselt werden. Okay, alles klar. Und dann haben die auch nochmal ihren Mann fesseln dürfen. Und das hat sich dann rumgesprochen on board bei den anderen. Und dann haben die gesagt, ja, wir hatten ja keine Zeit. Ja, wir waren ja außerhalb gewesen gerade und so. Also so offshore. Und dann nächsten Tag sprachen mich also dann nochmal 3 weitere Paare an, ob sich denn nicht mal irgendwie im Auftrag ihres Mannes, der Frau, also genau, 2 Paare, da wollten es die Frauen, dass ich den Mann nochmal fessel. Da ich das erste Mal in meinem Leben überhaupt einen Mann gefesselt, ich sage, du, ist gar kein Problem, ich mach das, das ist immer wunderbar, ich bin ja, ich habe ja keine Berührungsängste.
Ja, ja.
Nicht nach all den Jahren mehr oder so, ja. Und das war ultra interessant. Der erste, was war ein älterer Mann mit seiner etwas, sagen wir, jüngeren Frau, die hatten zusammen genau Familie, der ist ja dann ganz stolz mit ihr die Treppen dann so runter. Wir haben das ganz oben gemacht, so, und dann ist er ganz stolz die Treppen. Und dann guckten so, oh. Und dann haben die schon geguckt. Ja, warte mal, also können wir das nachher nochmal machen? Dann kam schon das andere Pärchen an mit der Frau so. So, ja, klar, machen wir das, ja. Dann habe ich den gefesselt, auch so ein ganz großer Mann so. Und dann ist sie nur 1,60 Meter groß, dann ist sie mit ihrem 1,90 Meter großen Mann gefesselt so, auch wieder runtergelaufen. Dann ist sie dann wirklich ganz stolz, mit einem breiten Grinsen, ist sie dann um den Pool gehen und alle sitzen rum und gucken, oh, das ist aber, und die Frauen so, oh, das ist aber ein netter Toyboy. Oh ja, kann man den anpassen und so. Er hat sich da gefreut, sie hat sich super gefreut. Und dann kam noch mal ein älteres Pärchen. Er ist 65, sie ist 63, aber auch ultra sweet, so, ja. Mhm. Habe ich ihn gefesselt, so, und, weil er das mag. Er mag auch so dieses, wenn sie mal dominant ist, ein Dominanzspiel mit ihm macht oder so, ja. Und, leidenschaftliche Cannabisraucher, mal abgesehen davon, ja. Und, dann haben wir ihn auch dann schön gefesselt, aber ich bin dann richtig warm geworden, sozusagen, von Couple zu Couple, ja. Und dann hatte ich ja den ersten Mann schön gefesselt, dann habe ich gesagt, aber wir können es noch ein bisschen erweitern. Und dann hatte ich so Ideen, dann hatte ich hier oben so eine kleine Schlaufe gelassen, dann waren die Hände so mit der Schlaufe nochmal verbunden, so, also durch die Schlaufe so ein Seil, dann ging es unten lang am Penis, ja. Also das heißt, wenn da so gezogen
hat. Die Typen waren auch nackt.
Ja, ja, klar. Ja. Also ja, die sind alle FKK, die machen alle FKK. Ich habe gesagt, es ist auch besser eigentlich so, dann kann man so ein bisschen so wegen Klamotten oder so, aber es stört mich ja nicht, so zack, zack, das geht auch so. Hab auch dann der Frau ein bisschen zeigt, was sie machen kann oder so. Ja, okay, hier, zack, rumbinden um den Penis so, weil man das um die Eier und den Penis so festgemacht hat. Das heißt, wenn er jetzt vorne gezogen hat oder so, dann hat er schon das Ding so hochgemacht, ja. So, und dann habe ich das hinten nochmal lang geführt so, sodass sie nochmal eine Leine hatte, ja, von hinten zu ziehen, sodass es dann wieder nach unten sozusagen ging. Und dann war das so ein Wechselspiel und dann haben wir ihn an der Reding so festgemacht. Ach komm, dann gehen wir uns was zu trinken holen. So, willst du auch noch was trinken? So, ja, möchte ich so. Und es war gerade so Sonnenuntergang so. Dann sind wir so runter, Cocktailzirhof wieder hoch so. Er stand da so, ja, so im Sonnenuntergang, das offene Meer, keine Wolke am Himmel. Super, ja. Also, kann ich nur jedem empfehlen, wenn er so eine Möglichkeit hat, soll er dort auf jeden Fall einen Workshop machen.
Wirst du jetzt öfter gebucht? Machst du das jetzt?
Es ist jetzt meine dritte Kreuzfahrt gewesen.
Cool.
Das andere war Nipple Playing nochmal gewesen. Der dritte Workshop war über Nipple Play, Nipple Orgasmus. Und ja, wenn man mir eine Möglichkeit gibt, meine Erfahrungen oder mein Wissen, meine Expertisen, dass ich die teilen kann, dann freue ich mich natürlich sehr. Es ist natürlich schon eine besondere Sache, klar. Man bekommt, also ich werde eingeladen, bekomme dort einen kompletten Service, so wie die anderen Gäste auch, ja. Für mich ist es natürlich schon noch ein bisschen mehr. Ich gehe schon über die Workshops hinaus. Also man kann mich die ganze Zeit natürlich ansprechen und dann erzähle ich halt natürlich auch über meine Arbeit, so wie mit dir jetzt.
Ja, ey, genau. Ich habe mir ein paar Podcasts angehört und ich will auch gar nicht so viele Sachen doppelt fragen. Aber mich interessiert natürlich trotzdem den Anfang. Also du hast das in einem anderen Podcast, könnt ihr auch gerne in einem anderen Podcast hören, wie das angefangen ist. Da warst du, erstmal solltest du nur aufpassen, dann bist du ja in die Szene rein.
Ja.
Das hast du schon erzählt, aber mich interessiert tatsächlich, da warst du 18 oder 19?
18.
Okay. Mich interessiert dieses, hast du irgendwas vorher, hast du eine Ausbildung gemacht? Oder hast du wirklich mit 18 entschieden, also mir geht's um diese Entscheidung, hast du entschieden, ich werde jetzt Pornodarsteller, weil ich finde es auch ganz schön, also wir Jungs träumen ja alle davon in der Theorie, aber das wirklich durchzuziehen und zu sagen, so ich werde Pornodarsteller, das interessiert mich, weißt du?
Also ich muss immer zugeben, tatsächlich ist mein Lebenslauf war so ein bisschen different. Ich bin mit 17,5 von zu Hause tatsächlich raus.
Okay.
Es gab einfach Probleme, die man nicht mehr lösen konnte, ja, oder nicht mehr gelöst werden sollten, wie auch immer. Und dann bin ich relativ früh raus und dann habe ich zwar erstmal auch eine Elektrikerlehre irgendwie angefangen, tatsächlich mal für 3 Monate oder so. Dann habe ich schon meine erste Lektion bekommen und zwar bin ich nach 6 Wochen bei der ersten Elektrikerbude rausgeflogen. Warum? Weil ich wirklich krank geworden bin. Ich bin wirklich krank geworden. Wenn ich krank bin und nicht erscheine, dann bin ich wirklich krank, ja. Ich sage nur, ich hatte etwas mit dem Darm, Magenverstimmung etc. pp. Und das war ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, da muss ich drauf verzichten. Geschichten jetzt der Arbeit beizuwohnen und die eventuell noch an diesen Unannehmlichkeiten teilhaben zu lassen, wie auch immer. Das hat man anscheinend nicht ernst genommen, wie das so ist im Jahr 2000, ja, und dann haben sie mich abgeschossen. Dann bin ich anschließend auf eine Baustelle in Köpenick gelandet oder auf mehrere Baustellen, da haben sie so Strangsanierung gemacht. Da habe ich dann jeden Tag, irgendwelches Zeug runtergeholt oder sonst irgendwie Kanäle ausgehoben, Wände eingerissen, Schutt weggemacht, ja, Kabel verlegt, Spachtelmasse rein, dies, das, Dosen ausgehoben und so weiter und so fort. Und ich hatte jetzt nicht, also ich hatte schon Erfahrung vom Bau so ein bisschen, als Bauhelfer allerdings, ja, also ich habe zum Beispiel 4 Monate mal Gerüstbau gemacht, so in Karo war das gewesen. Und meine Mutter, die ist oft mit mir umgezogen und die hatte immer so einen Malermeister. Und wenn dann da so ein 10-jähriger Bub daneben rumsteht, so, ja, komm, dann kannst du das machen, ja, dann kannst du anrühren, dann kannst du das malen. Ich glaube, ich habe bei dem 2-mal eine Malerausbildung gemacht. Und dann stand aber nach der Elektrikerausbildung für mich fest, ich will irgendwas Kaufmännisches machen oder so. Ich will raus aus dem Dreck, so dachte ich mir. Ja. Und dann so kam plötzlich so die Pornografie um die Ecke, in Anführungsstrichen, mit diesem ersten Dreh. Ja, das war im September 2000 gewesen, nach der Nerf Parade. Und ich dachte dann so, naja, ich kann das so nebenbei machen. Ja. Und habe dann erstmal tatsächlich noch ein Fachabitur gemacht, dann tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht. Ja, ich habe nur noch die Abschlussrede gehalten, dies, das, jenes, ist ja aber auch Schülervertreter war ich auch noch gewesen, hör auf, ja. War aber auch alles ganz cool gewesen und habe dann eine Ausbildung zum Bank- und Versicherungskaufmann gemacht und war insgesamt 7 Jahre in der Finanzdienstleistungsbranche.
Parallel zu dem?
Ja, und da merkst du schon, da habe ich dann angefangen, so eine Art Doppelleben zu führen. Ja, und dieses Doppelleben musste dann irgendwann mal gelöst werden, weil einfach so ein bisschen die Nachfrage um meine Person immer größer wurde. Ja, dann hatte ich mich damals mit meinem damaligen Vertriebstrainer überworfen, was vielleicht auch gar nicht mal so schlecht war, weil ich mich dann tatsächlich entschieden habe, mir nach 7 Jahren mal den ersten Pornofilm wieder anzuschauen. Ich hatte mir den mal mit 18 angeguckt, meinen allerersten Film. Ja.
Aber du hast die ganze Zeit schon wieder gedreht, oder?
Ja, nebenbei.
Nebenbei, okay.
Ja, ja.
Aber das
und das war sehr zweigleisig. Ich wusste das immer. Also ich wusste, dass es mich tatsächlich den Job kosten könnte. Punkt, ja. Muss ich so sagen. Gerade in dieser damaligen Zeit, da war das alles noch sehr, sehr viel kritischer. Wenn ich auch privat unterwegs war, dann meinten die Leute immer zu mir, was, Bankkaufmann, was, Pornodarsteller? Aber wann würdest du denn mal wieder was Vernünftiges machen? Aber du bleibst beim Bankkaufmann, oder? Und ich dachte immer so, wenn ich ehrlich bin, bin ich der Wolf im Schafsfell, wenn ich Bankkaufmann mache. Wenn ich beim Porno bin, bin ich weder Wolf noch Schaf. Ich bin einfach nackt und voll ehrlich. Und das fand ich viel, viel besser, irgendwie in Anführungsstrichen, zu wissen, welchen Arsch ich lecke und wie viel Geld ich dafür bekomme, als es nicht zu wissen und irgendwie die Karriereleiter nach oben zu wandern.
Wahrscheinlich auch den schöneren Arsch.
Das ist, ja, ist, genau. Gott sei Dank können wir auf den Personalausweis nicht immer den Arsch sehen, nicht wahr?
Aber hast du denn in der Anfangszeit, waren das noch so richtige Pornoproduktionen, so Videorama oder, oder Magma oder so? Für, was waren denn so die ersten Filme, die du gemacht hast?
Also ich bin tatsächlich die ersten, also mal abgesehen davon, dass ich diese 2 Wochen in Südfrankreich damals noch verbracht hatte, relativ zeitnah zu meinem ersten Dreh, bin ich, glaube ich, 2003, 2004, irgendwie so in dem Wechsel bin ich dann das erste Mal bei Inflagranti auch. Ich glaube, es war tatsächlich 2003 bei Inflagranti. Ja. Hop oder Flop. Ja, irgendwie so. Das war so ein Spiel gewesen, was sie damals immer gemacht haben.
Genau.
Kennst du es noch? Und da war aber auch an dem Tag ein Fernsehteam dabei für eine Dokumentation, RTL oder hier, RTL exklusiv und so, Reportage. Und da habe ich mich extra mit Maske und so und mich so alles so zack, ja. Und jeder hat mich erkannt später in dieser Reportage. Ja, aber dich erkennt man doch an der Statur. Also deine Stimme, wenn du den Mundschutz aufmachst, bist du, ja, super, alles klar. Und dann habe ich natürlich auch erstmal wieder darauf verzichtet, irgendwo auch nur ansatzweise irgendwo in einem Interview oder in irgendeiner Reportage vorzukommen. Warum? Weil ich natürlich davon ausgegangen bin, ich werde noch vernünftig, werde etwas Vernünftiges machen. Auch damals war es jetzt nun nicht eine Number One Berufswahl. Ja?
Sorry.
Hast du was gemacht? Achso, genau. War das nicht so Number One Berufswahl? Und von daher habe ich dann gedacht, gut, dann machst du das, kannst halt ein bisschen verreisen, verdienst Geld, lernst Leute kennen, kommst ein bisschen in Deutschland rum, guckst dir alles mal so an.
Das war auch eine Zeit, wo man dann auch davon leben konnte, relativ easy, oder?
Easy war es nie, aber die D-Mark war schon geiler in der Tasche, muss ich schon zugeben. Also die D-Mark war schon geiler bezahlt
Und naja, aber D-Mark gab es ja 2000, war doch der Change.
Oder? Nee, der eigentliche Change kam 2001. 2000 wurde das schon mal so eingeführt, so halb. Also ich habe tatsächlich noch in den ersten Drehs bin ich noch mit D-Mark bezahlt worden. Und wenn du dann so 500 Mark auf die Kralle bekommst, ja, das fühlt sich schon noch geiler an. Wobei mein allererster Dreh total unterbezahlt war. Ich habe 100 Mark bekommen. Aber ich habe es dann gemacht, experimentell. Ja. Und es hat zumindest dazu geführt, dass meine späteren Gagen etwas gestiegen sind. Aber als das dann nachher halbiert worden ist auf 250, dann hat sich da auch erstmal mindestens, ich sage jetzt mal ganz doof gesagt, 10, 12, 13, 14 Jahre hat sich nichts bewegt mehr. Also aber auch für alle.
Ja,
also es blieb dann immer irgendwie so, die Damen haben in der Regel so 300, 400, manchmal auch 500 Euro bekommen. Die Männer waren bei 250. Wenn es eine unbekannte Dame war oder so, dann hat sie auch manchmal nur 250, 300 Euro bekommen. Den Test haben wir selber bezahlt. Auch die Reisekosten wurden gar nicht so oft gecovert, wie man das heute noch macht. Aber das hat man dann irgendwann schon ein bisschen durchgedrückt, weil wir gesagt haben, Leute, von der Gage das immer noch abdrücken. Wobei die Produktionsaufträge, die Anzahl ist enorm runtergegangen. Also ich habe ja in den ersten 5 Jahren auch das Glück gehabt, dass noch in Berlin so viele Firmen ansässig waren. Wir hatten also über 20 Produktionsfirmen. Manchmal hat man irgendwie 3 Calls am Tag bekommen oder so. Man war relativ zeitnah sehr viel oft im Einsatz, vor allem in Berlin. Ich war dann auch immer so im Dreieck zwischen Berlin, Dresden und Köln. Das hatte was mit meiner ersten Produktionsfirma zu tun.
War ich aus Köln?
Nee, das war so eine das war eine Dreierbande gewesen. So eine GbR sozusagen, und der eine hatte in Dresden seinen Sitz, der andere in Köln, der andere in Berlin, und so kam es zu diesem Dreieck. Ich habe das dann immer Dreieck der Lust genannt, das ist mein persönliches Bermuda-Dreieck gewesen. Aber es hat halt dann so beigetragen, dass man dann eben wirklich ein bisschen rumgekommen ist, Leute kennengelernt hat, seine Sexualität kennenlernen konnte, ausleben konnte, mit anderen teilen konnte. Und ich möchte auch mal sagen, wie es ist, wir waren wahnsinnig rebellisch, es ging uns eigentlich gar nicht ums Geld. Ja, also wir wollten einfach Fun, wir wollten, dass wir was präsentieren, performen, wir hatten auch Bock vor der Kamera zu sein. Und wir hatten schon eher den Eindruck, dass so deutsche Schlafzimmer, vor allem in den alten Bundesländern noch sehr konservativ waren und wollten denen auch so, sagen wir mal, unseren ostdeutschen Input schon mit auf den Weg geben. Das hat ja funktioniert.
Sind denn noch einige Darsteller und Darstellerinnen, mit denen du damals gedreht hast, noch am Start, oder bist du quasi das letzte Einhorn?
Also ich kenne natürlich noch ein paar, die so im Hintergrund agieren, aber im Grunde genommen aus dieser Zeit, ich habe, glaube ich, den Conny Dax irgendwann mal so 2005, 2006 kennengelernt, tatsächlich erst ein bisschen relativ spät so. Ich war aber bei Videorama,
Also du, Conny Dax und Egon Kowalski, das sind eigentlich so die einzigen.
Dann noch letzten. Dieter von Stein würde ich noch dazu nehmen, dann hatten wir noch Hausmeister Schwutke, ist ein absoluter Klassiker, ist natürlich, ja, den ich echt geliebt dafür. Dann gab's noch diesen
Ronny Rossetti gibt's noch.
Ronny Rossetti, absolut, ja, natürlich, genau. Auch bei John Thompson, lange, lange Jahre. Big George gibt's ja leider nicht mehr. Er ist leider schon vor 5 Jahren schon tatsächlich verstorben. Oder vor 6 Jahren sehr schon. Prostatakrebs, ja. Waren super Jungs. Ja. Also von denen habe ich auch viel gelernt, mitgenommen, geteilt, Wissen und so weiter und so fort. Weil man ja auch als Mann durchaus wissen muss, wie man als Mann funktioniert, wenn es nicht funktioniert.
Wie denn?
Ja, dann muss man sehr viel in sein Brain gehen. Da muss man sich dann wirklich abkapseln, nachdenken. Am Set hilft dir niemand mehr. Also dann in Anführungsstrichen nicht der Kameramann. Die sagen, okay, was brauchst du? Können wir dir Zeit einräumen oder so? Ja, die Darstellerin ist bis zu einem gewissen Punkt bereit, dir, sag ich mal, doch zu helfen. Es gab aber auch Darsteller, die durchaus gesagt haben, hey, es ist nicht mein Problem. Ja, genau, zack. Du solltest da schon selbst irgendwie mit klarkommen. Und dann ist es eine Art Stressbewältigung. Also du musst diesen Stress ausblenden, alles um dich herum, musst dich auf dich selbst besinnen, musst eigentlich für dich herausfinden, wie funktioniert mein Körper? Ja, was brauche ich, damit ich in Stimmung komme? Was soll sie mir geben eventuell? Ja, oder wie kann sie mich auch sozusagen inspirieren, was es mir hilft? Ja, da muss es nicht unbedingt um das Körperliche gehen oder dass sie das nochmal zusätzlich in den Mund nimmt oder so. Ich habe dann manchmal auch gesagt, mir reicht tatsächlich eigentlich der Anblick eines Arschs. Ja, also
fühle ich
das und noch so ein paar andere Punkte. Aber wenn man das dann weiß, dann kann man das, weißt du, dann kannst du dir das so ein bisschen wie ein Instrumentarium aufbauen. Ja, es gibt auch ganz, ich glaube, das ist sogar McBlue. Miklu hat tatsächlich in den ersten Anfangsjahren, also gut, der ist relativ früh schon nach Amerika gegangen, aber es gab ein Phänomen, immer wenn der kommen wollte, ich bin nicht dagegen gekommen, immer wenn der kommen wollte zum Beispiel, dann hat er sich zusätzlich irgendwo gekratzt.
Okay.
Ja, und ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich Schwierigkeiten habe zu kommen oder so, weil ich vielleicht auch ein bisschen unter Stress war oder so, oder es war schon ein langer Tag, oder ich habe vielleicht durchaus auch schon die zweite Szene abgedreht, dritte Szene, je nachdem, was man noch abging. Früher gab es das durchaus auch nochmal, dass ich drei Szenen abgedreht habe. Wie gesagt, früher. Deshalb sage ich immer zu den Jüngeren, bitte tut alles dafür, dass ihr so oft und so viel Möglichkeiten bekommt und auch nutzt, das zu tun. Denn später werdet ihr sie nicht mehr haben und es wird auch nicht mehr so einfach. Ja. Und das war dann bei mir dann auch manchmal so der berühmte Finger in den Po, ja, oder am Po. Ja. Das ist dann so ein bisschen der magische Zaubertrick und dann geht das nochmal, ja.
Ich habe auch gesehen, in diesem einen YouTube-Video, da hast du dich so hingestellt und hast die Kamera so hoch gehalten und musstest dann so POV-Sex haben, ne?
Ja.
Da habe ich mich gefragt, also wenn ich, muss ich ehrlich sagen, wenn ich das, ich habe jetzt nicht so viel Erektionsprobleme, aber ich glaube, wenn ich das machen würde, wird es eine Minute dauern, bis er dann weg ist. Dieses Thema in unbequemen Positionen.
Ja. Das, was mich motiviert bei dieser Anstrengung, weil es ist eine Anstrengung, gebe ich dir absolut recht, das ist immer, und das unterschätzen die Leute so ein bisschen bei diesem Format, was ich damals kreiert habe, diese ganzen Scout-Geschichten, die waren natürlich vordergründig, ich war immer auf die Dame fokussiert und ich wollte den besten Eindruck sozusagen von der Dame einfangen. Und wenn ich sehe, dass sie wirklich oder dass sie sehr nah an der Lust ist und vielleicht eventuell sogar einen Orgasmus noch hat oder sonst irgendwie, dann versuche ich diese Momente einzufangen. Und damit es sonst auch irgendwann mal auch ein bisschen zu langweilig wird mit den standardisierten Einstellungen, dann gibt es diese Einstellung einfach so nach oben und die ist halt dann natürlich sehr, sehr mit viel Dings, muss Ausdauer haben, ja. Und da muss das Ding noch ruhig halten, ja. Und dann guckst du das da, dass du diese Einstellung hast und machst da sozusagen den Ding, ja. Ich merke jetzt gerade mit der Hüfte, das schwingt ein wenig in mein Bein hier rein. Aber also jetzt wäre das zum Beispiel nicht so schön, das würde ich jetzt zwar gar nicht machen, ja. Aber unter gesunden Umständen ist das eine schöne Einstellung, es sieht super aus, bevor ich jetzt anfange, noch irgendein Stativ aufzubauen und die Kamera oben auszurichten. Ja. Dann ist sowieso erstmal unten, dann bin ich raus. Und ich habe ja immer versucht, die Energie, die wir zusammen aufbauen in den Film, auch unabhängig ob POV-Sachen oder andere Sachen, dass die immer gehalten wird und dass die Übergänge relativ kurz sind oder dass das schon alles auch ein bisschen mit Plan und System abläuft. Da können jetzt einige sagen, jo, es ist ja alles vorgeschrieben. Nee. Dass man sich bespricht oder so, ist ja wohl klar. Also zu jedem Sexualakt oder pornografischen Set gehört natürlich auch immer ein Vorgespräch. Hey, was sind deine Do's? Was magst du besonders? Ja, und da gibt es auch durchaus mal Hinweise auch von den Darstellerinnen, die dann sagen, also ich möchte vielleicht lieber anal am Anfang haben oder ich möchte dich erst am Ende haben oder so. Ja, also das nehmen wir ja auch, berücksichtigen wir auch. Ja, und da braucht man uns dann nicht unterstellen, wir arbeiten ja nur noch im Skript und das ist alles irgendwie unnicht oder so. Man hat uns sowieso oft den Vorwurf gemacht, gerade in diesen ersten 10er Jahren, dass es also gar nicht so, dass es alles so durchgestylt sei. Die muss ich immer wieder widersprechen. A, waren wir die Rebellen, ja. B, haben wir unsere Sexualität geteilt. Und ja, um Abläufe, sage ich mal, in gewisser Weise für uns besser und effektiver zu machen, hat man sich natürlich auch besprochen. Ja, wo, wie wollen wir es machen? Was ist gut für dich? Was ist gut für mich? Oder auch zu Beginn, was ist besser zum Reinkommen? Ja, und insofern fand ich es dann immer schade, dass man uns da so ein bisschen die den Echtheitsfaktor so ein bisschen absprechen wollte, der dann durch die Amateurszene zumindest in den ersten Jahren so komplett ersetzt worden ist, weil dann hieß, ja, das ist alles echt. Gut, jetzt wissen die hoffentlich natürlich auch mittlerweile, es war dann eben auch am Ende des Tages viel mehr Fake. Und leider nur die Absicht, das Geld mit nach Hause zu nehmen, als wirklich Sexualität zu teilen. Ich will das jetzt nicht auf alle übermünzen, aber durchaus.
Es ist ja wahrscheinlich oft auch so ein Mischmasch. Ich meine, die in die Branche sind, die haben schon Bock, aber vermutlich hast du auch schon mal gedreht, wo du gedacht hast, boah, heute hätte ich
Natürlich. Also ist so, ja. Also sowohl Profiszene wie auch Amateurszene.
Ja.
Was mich immer persönlich so manchmal bei den Amateurszenen dann abgeturnt hat, war dann diese Einstellung. Man kommt da an, ja, wir machen heute 18. Okay, aber ohne mich. Wie jetzt? Also ich sage, kann so zweimal kommen so. Ja, weil wir sind doch aber hier. Ich sage, ey Leute, Alter, ich lass mich in Ruhe mit diesem komischen Fake Kamm-Zeug da, was soll das, ja? Also ich habe dann auch so ein bisschen, da kommt dann Stolz durch so, ja, der sagt, komm, ich will hier richtig abliefern und so, aber ist nun mal so, am Ende des Tages macht es auch den Darsteller aus, der sozusagen auch schon daran interessiert ist, so nah die Möglichkeit an die Realität heranzukommen.
Aber was, wo unterscheidest du, was sind Amateurproduktionen und was sind Profiproduktionen? Also zum Beispiel ist es German Scout, ist das dein Ding oder?
Nein, das ist eine Auftragsproduktion gewesen.
Okay.
Ja, ich habe das für jemand anders gemacht. Also es ist mal jemand an mich herangetreten, der gesagt, du Jason, ich brauche was für meine Tube-Seiten, die ich da habe. Wir brauchen ein Format, was wir immer wieder neu updaten können, sozusagen, um die Aufmerksamkeit aufzubauen und um Traffic zu erzeugen, etc. pp. Es war sowieso 2017 so die Zeit noch immer noch von Germany's Next Topmodel, dies, das, jenes, Supertalent, man kennt es ja. Ja. Dann habe ich gesagt, naja, die Menschen lieben dieses Scouting-Zeug, ja, also lass uns was in diese Richtung machen. Und es passte dann noch ein bisschen mit zu seiner Webseite, ja. Und dann hat sich sozusagen der German Scout entwickelt, ja.
Ja.
Alles, was sozusagen nachher da drin gemacht worden ist, ist vor allem in den ersten 3 Jahren von mir besonders beeinflusst worden. Es hat sich natürlich dann auch entwickelt. Es gibt einen gewissen Ablauf, ja.
Also du sprichst die Frau vermeintlich auf der Straße an, ne?
Natürlich, ja. Natürlich. Ja. Und natürlich, wenn man das irgendwann mal so 20, 30 Mal gemacht hat, dann ist es selbst mir irgendwann zu langweilig. Also sind meine Ideen der Anmachen immer verrückter geworden. Oder immer auch vielleicht ein bisschen abstrus manchmal. Ja, ja. Oder so Rini hüppelt oder so oder so Rini stolpert hoch, ja, oder dann habe ich, wenn ich mal Glück hatte, dann habe ich irgendwie noch einen Darsteller da, der sagt, ja, du spielst jetzt den Bruder, der mich irgendwie sieht, wie ich die beobachte aus dem Gebüsch, ja. Und dann machst du aber hier in du. Und dann sagt die, nee, warte mal, das ist aber ein Model-Scout, da könnte was draus werden, ja. So, und dann ist das letzten Endes zu diesem Format gekommen. Das ist auch lange Jahre sehr gut gelaufen. Wir hatten dann auch ein paar Schwierigkeiten tatsächlich mit den Corona-Jahren, wo Pornhub dann eh mal stillgelegt war dann bei uns sozusagen auch leider ein großer Game-Changer. Wir sind dann nur abgestürzt. Und jetzt am Ende, ich bin jetzt seit letztes Jahr nicht mehr dabei, bedauerlicherweise. Es ist dann, wie es ist. Es gibt auch Leute von außen, die wollen ganz gerne diese Position haben von mir.
Mhm.
Ja? Und ich kann das nur bis zu einem gewissen Punkt vertreten. Nicht, das geht's nicht darum, dass ich nicht bereit bin zu teilen, aber es geht darum, dass ich eine gewisse Linie erwarte, auch eine gewisse Professionalität. Und das hat auch sicherlich seinen Preis. Und wenn man mir nachher sozusagen, wenn wir dann anfangen, über wirklich kleine Sachen zu diskutieren oder zu streiten und es auch dann mit den anderen, möglicherweise anderen Darstellern, die das da machen sollen, im Auftrag für denjenigen nicht mehr klappt, weil er sich nicht an Absprachen gehalten wird und man auch dann teilweise angelogen wird oder so und jeder versucht für sich dann, also man merkt schon, die werden so ein bisschen router, ja.
Mhm.
Aber ich finde, da geht mir halt einfach so ein bisschen der Spirit kaputt. Ich habe da keinen Bock drauf. Also die sollen sich entweder an die Linie halten oder sie sollen das verbessern oder so, aber die sollen es nicht schlechter machen.
Mhm.
Weil ich habe lange Jahre gebraucht, um diesen Standard zu erreichen und aufzubauen. Und dann halte ich daran auch fest und dann erwarte ich das auch von meinen Jungs.
Mhm.
Oder auch zumindest von den Leuten, die dann zumindest auch da diese Fußstapfen treten sollen. Weil der Außenstehende, der Konsument oder der Zuschauer, ja,
der hat dich da assoziiert, dich damit.
Der assoziiert das dann auf mich oder er assoziiert das insgesamt auf das Format und sagt, Alter, was ist los? Ist doch immer gut gewesen. Warum was machen die da für komische Sachen jetzt auf einmal? Ja.
Und aber da, was meinst du mit komischen Sachen? Sag mal ein Beispiel, wo du sagst, geht gar nicht.
Nee, ich okay. Es ist, ich sag mal so, wie es ist. Ich genau, wie dieses Beispiel. Ja, ich weiß, dass es anstrengend ist.
Ja.
Ja. Aber es ist ja auch nicht, ich erwarte ja auch nicht, dass sie das 10 Minuten durchziehen oder so.
Ja.
Ja. Aber dass man so wenigstens versucht, die schönen Einstellungen einzufangen und zu catchen.
Das war wirklich Qualität.
Ja? Und dass man versucht, auch mit der Darstellerin eine gewisse Ebene zu erreichen oder auch, sagen wir mal, ein Zwischenspiel aufzubauen oder so, wo es auch, sag ich mal, authentisch ist. Ich habe immer gesagt, Leute, es geht nicht darum, dass die jetzt nach irgendeinem Skript arbeitet. Es geht nur darum, einfach einen roten Faden zu kreieren und ihr hin und wieder so mal einen kleinen Push zu geben oder so oder das so zu kreieren, dass man eigentlich immer eine relativ natürliche Reaktion bekommt. Ja, und diese natürliche Reaktion, die war mir immer besonders wichtig, weil ich denke, in keinem anderen Format oder in keinem anderen Movie siehst du diese Darstellerin so natürlich wie bei uns. Mhm. Oder zumindest damals, so in diesem Format, ja.
Hast du auch mal, es gibt noch so ein Format Bumsbus, heißt das? Hast du das auch mal gemacht?
Ja, genau.
Glaube ich, ne?
Und da kommt tatsächlich auch wieder dieser rote Faden ins Spiel, ja. Also es gibt ein Grundgerüst, wir fahren mit dem Auto, mit dem Bus durch die Stadt.
Ja.
wir fragen spontan Damen, ob sie bereit sind für einen kleinen Obolus. Damals war das nur so auf einer monetären Basis. Das ist heute relativ sehr verpönt. Das wollen die Leute nicht mehr, gerade in den Pornhub-Sachen oder sonst irgendwie dürfen wir es gar nicht mehr bringen, weil wir da ganz krasse Regularien bekommen haben, ob das jetzt von Visa-Card, Mastercard ist oder von anderen, die sagen, nee, alles, was auf dieser Zahlebene abläuft.
Ach so, dass man den Frauen in dem
ja, Film, das ist nicht mehr, nicht mehr sozusagen, genau, es ist nicht mehr zeitgemäß, um es jetzt mal so auszudrücken. Aber es hat auch super funktioniert. Also nicht, dass wir jetzt sagen, wir hatten jetzt super Erfolg, weil wir die Mädels hätten gemacht. Nein, weil die Leute das
schon... Aber das war ja auch die Story, man überredet die und hier, wenn du das machst, kriegst du noch einen.
Und es war ja auch immer lustig. Es war ja auch nie von Nachteil geprägt. Wir haben da niemanden irgendwie jetzt denunziert oder sowas, ja. Also das war immer auf eine lustige Art und Weise. Und natürlich am Ende des Tages kommt dann eine Dame mit. Natürlich ist es geskriptet, weil sie hat einen Gesundheitstest. Zufälligerweise kommt sie von der Straße und hat einen Gesundheitstest, der irgendwie gerade zwei
Wochen... Aber habt ihr die nicht mitgekommen sind, echt angesprochen?
Es gab auch welche, die wir angesprochen haben, die nicht mitgekommen sind. Das stimmt, ja.
Das
wir
waren
haben,
echt
und wir haben... Ein einziges Mal, es ist wirklich in allen Folgen nur ein einziges Mal passiert, dass wir einen originalen BH von einer wildfremden Person abgekauft haben. Ja, das ist mir gelungen. Ich habe dann später mit der auch noch ein bisschen Kontakt gehabt und so weiter und so fort.
Einfach nicht. Und die war auch nicht aus dem Business. Die war
überhaupt nicht. Okay. Und es hat nur ein einziges Mal geklappt. Also wir sind wirklich los, wir haben gesagt, pass auf, 50 Euro für dein BH, komm, 100 Euro. Nee, also ich glaube, wir haben ja auch bestimmt... dass wir 150, 200 Folgen abgedreht haben. Da habe ich wahrscheinlich mindestens in 60, 70 Folgen mitgemacht oder so. Wir haben es ja auch noch mit anderen gemacht. Egon war auch dabei oder auch Pint Eastwood und so. Also gibt ja den Fahrer noch und so. Da hatten wir so manchmal so Specials, Halloween und Ostern und so. Aber das, die meisten deutschen Damen waren nicht einmal bereit. Also man muss es ja auch nicht tun. Ja, ich kann das irgendwo vielleicht auch nachvollziehen. Aber ich habe schon gedacht, dass wir da eigentlich ein bisschen mehr Erfolg haben, weil ich denke mir immer so, wenn mich einer anspricht und man sagt, ey, deine Unterhose für einen Fuffi, ja bitte, komm, Alter, die kann machen, was du willst, ja. Ist mir doch Wurst, ja. Aber ist bei den Damen halt ein bisschen anders gestrickt. Und insofern hat es tatsächlich nur ein einziges Mal wirklich real geklappt.
Und noch eine Produktion, die mich interessiert, weil da gibt's, also hört man immer so, dass die Männer da ganz schön rumgescheucht werden bei GGG, dass das ganz schön am Start ist. Wann war das? Wann hast du das gemacht?
Ich war, glaube ich, 2012 das erste Mal am Set von John Thompson.
So. War das noch in München oder war das?
Nee, tatsächlich in Berlin. Okay. Da hat er gerade diesen Wechsel gehabt. Ja. Es gab auch so ein paar Probleme in München, aber er war nicht mehr so. Man wollte ihn auch am liebsten loswerden aus München, ja. Ja, das ist halt so, gerade in Bayern, München. Also, wobei er sehr erfolgreich war in München. Viele von den Darstellern kamen aus dem Umfeld Baden-Württemberg, Bayern oder so oder aus der Region auch Österreich oder so und die sind da gerne hingefahren. Also es war auch ein guter Spot, mal so jetzt von der Location her. Und er selbst ist ja, muss man ja auch dazu sagen, er kam früher aus dem Fernsehen. Er hat also tatsächlich, war einer von den Programmmachern, ja, die mal beim richtigen Fernsehen waren.
Und er ist auch Musiker, Musikproduzent.
Ja, er ist also ein intelligenter Mensch, ja. Und er ist auch der Erste gewesen, der das geschafft hat, sozusagen, auch wenn es oft kritisiert wird, also die GGGs gehen natürlich vor allem um die Kampfshorts und Bukake-Style und so, ja. Und aber er hat sozusagen das erste Mal die Männer anonymisiert. Das gab es so vorher nicht, ja. Und wer genau hinschaut, versteht auch, dass die Damen im Grunde genommen die Stars sind von diesen Filmen oder von den einzelnen Szenen. Und ich sage jetzt, wie es ist, es gibt eben auch Damen, viele Damen, oder nicht, aber es gibt eben Damen, die haben solche Wünsche und sagen, ich finde es geil, ich möchte das ausprobieren, ja. Viele Damen haben sich bei John Thompson beworben, ja. Nicht alle wurden genommen, muss man mal auch dazu sagen. Also er hat immer eine volle Bude gehabt, also sowohl Frauen wie auch Männer, ja. Wenn er jetzt irgendwie sagt, da wurde jemand gepusht oder sonst irgendwie, kann das nicht im Einzelfall komplett jetzt sauber sprechen, weil ich es nicht weiß. Aber den Eindruck, den ich immer hatte, war schon eher, dass die Damen da standen.
Heute, also die Balea, die ich hier hatte, die meinte auch, das war ein cooler
Trailer. Also. Die sagen, endlich ist es soweit, endlich, ja. Dann laufen die schon so rum, freuen sich, ah, guck mal, die ganzen Männer sind für mich und so. Ja. Ja.
Aber die meinte halt, dass der Typ halt zu den Männern eher ziemlich, wenn die keinen hochgekriegt haben, dass er da richtig, dass der da ganz schön die...
Also es gab so, ich mache mal so einen klassischen Spruch, den er mir gebracht hat nach meinem ersten Drehtag. Ja, er guckte mich so an, ja... Mein Penis ist nicht so groß, aber du hast ein hübsches Gesicht. Das wird den Damen gefallen. Ich lasse dich drin im Team, ja. Also so, das war so die erste Aussage und es gab auch so ganze Situationen. Ja, da hat er die Leute wirklich teilweise auch zusammengestaucht. Ich glaube, das Problem war bei ihm nicht das Problem, anders. Die Schwierigkeit war ja, er hatte jetzt einmal die Stammcrew, die Stammficker sozusagen, da gehörte ich zu den sogenannten Stammficker-Crew, die waren ja sozusagen professionell, die waren auch einfacher zu handeln, die wussten, was sie taten, dies, das, jenes. Und dann gab es aber so die 50, ab. 60, 70, 80, 100, 130 Männer und die mussten durchaus koordiniert werden, also die waren dann teilweise so manchmal vielleicht ein bisschen zu aufgeregt oder so, oder er stand dann so da. Na, wo spritzt du denn hin? Du sollst in den Mund spritzen, in den Mund! Was verstehst du daran nicht, ja? Und man dachte nur so, wow, was geht ab, ja? Also da musste man schon durchaus ein dickes Fell haben, um das dann auch, ja, das war schon, aber gut, ich habe dann auch nach 3 Jahren für mich selber, super, war interessante Erfahrungen, wir haben alles abgedreht, was ging, ja, es wurden immer parallel 2 Sets, gab's immer, es gab immer so das typische Sperma-Set und Sperma- und Fick-Set und das typische Piss- und Fick-Set.
Hast du auch diese pinke Sachen gemacht?
Ich habe alles gemacht.
Weil, oh, das nicht ein bisschen, also ich bin jetzt auch bei Pinkeln nicht abgeneigt, ne, ja. Aber ich denke mir, wenn ich da zum Beispiel, also du bummst dann ja, und dann pinkeln ja irgendwie fünf Typen auf dich auch drauf.
Ja, ich weiß, was du meinst. Es gab da durchaus auch mal Situationen so, aber ich sag mal so, also du wirst ja auch schon, nicht nur bei GGG, du wirst vorher ja schon auch mal irgendwo in so ein Set geworfen. Ich sag mal so, beim Pinkeln ist es nicht ganz zu verhindern, dass es irgendwie spritzt.
Ja.
So rechts und links, ja. So, und irgendwie sage ich jetzt mal, wie es ist, wir kennen das natürlich alle. Wir wissen, ja, Gesundheitstest, okay, dies, das, jenes. Es ist nur, in Anführungsstrichen, nur Urin, ja. Ob man es jetzt unbedingt privat braucht, ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Ich habe dann, also man hatte schon so geguckt, dass man jetzt nicht unmittelbar, ja, aber es war auch mal so, da gab es dann auch mal durch Situationen, dann haben die gesagt, so, Jason, können wir das mal machen oder so? Und dann hat sie mich gerade drin gesagt, warte mal, Jungs, dann gib mir hier irgendwie ein T-Shirt oder so. Ihr seht mich ja dann eh nicht in dem Augenblick oder so, ja. Dann habe ich mir ein T-Shirt so rum, weil so, ja, ist mir, ja, er macht da vorne irgendwas, ja. Aber seht zu, dass er mich nicht trifft oder so. Es ist, wie es ist, ja, da wo gehobelt wird, fein spielen.
Ja, ja. Ich habe auch mal gesehen, in irgendeiner Doku, da war so ein Riesenschild bei dem Dreh, wer pinkelt, trinkt nur Wasser.
Ja, ja, natürlich. Also das wurde ja auch, es wurde ja auch nicht nur von John Thompson kontrolliert. Wir Darsteller haben natürlich dann auch gesagt, Moment, geht gar nicht oder so, dies, das, jenes. Also wir haben das auch ein bisschen mit kontrolliert. Und dann gab es ja noch die sogenannten Ship Girls. Ja, das wissen ja viele nicht. Es gab Ship Girls immer bei GGG. Die haben immer genau kontrolliert. Ja, spritzt der jetzt da in den Mund? Ist das auch wirklich der Mund? Nicht auf die Titten oder so? Weil es wurde nur pro Chip, ich sage jetzt nicht wie viel, war jetzt nicht die Welt, aber es gab was, ja.
Ach, Programm.
Pro Chip, also pro, hast du Geld, hast du so ein Chip bekommen. Da sind diese Chip-Girls also rum, haben die geguckt.
Wie auf der Kirmes.
Ja, ja, wie auf der Kirmes, ja. Dann haben die Chip gegeben so und dann konntest du das am Ende sozusagen zu Geld machen, ja. Das heißt, diejenigen, die also gekommen sind, die wurden schon durchaus alle bezahlt irgendwie oder haben zumindest die Möglichkeit gehabt, einen Teil ihrer Kosten, was weiß ich, für einen Gesundheitstest oder für die Fahrtkosten irgendwie zu verwerten. Ich habe immer gesagt, für die Berliner ist das witzig, die kommen dann irgendwie so... Früher war das Blutabnehmen bei den Party-Menschen. Jetzt ist es hier so, bumm.
Krass, krass. Ey, du hast in einem anderen Podcast erzählt, dass du nicht in diese Content-Creator-Szene rein möchtest.
Habe ich das so gesagt?
Ja, also zumindest, ich weiß nicht mehr genau.
Also ich glaube, der Wortlaut ist eher so, ich sehe mich als Pornodarsteller.
Ja.
Ja. Ich respektiere, wenn in unserer heutigen Zeit, 20, 25 Jahre später, nachdem ich jetzt da angefangen habe und so, dass es Leute gibt, die sagen, ich bin aber ein Content Creator, ich mache Adult Content Creating und so, ja. Oder ich bin ein Webcam-Girl, ich bin gar keine Pornodarstellerin und so. Wie sie sich definieren, das ist halt immer für mich so ein ausschlaggebender Punkt. Weißt du, wenn ich jetzt als Banker sage, ey, ich bin eigentlich gar kein Banker, ich bin nur Kundenberater, ja, dann fehlt mir vielleicht auch ein bisschen der Biss, um dieses Business überhaupt richtig zu verstehen. Für mich ist alles, was in irgendeiner Weise sexuelle Aktivität, egal ob jetzt von einer Videokamera oder von einer Webcam ist oder auch nur im stillen Kämmerchen oder wo es geteilt wird oder von Show, ist ein Teil von Pornografie darstellende Kunst, also das Darstellen der Sexualität, ja. Es gibt ja unterschiedliche Definitionen für Pornografie in dem Sinne. Eine ganz, ganz altgriechische Übersetzung dafür ist ja eigentlich die Sex anbieten sozusagen. Ja, die Lust anbieten. Mhm. Also sprich eine Art erste Definition für Sexarbeiter. In alten Rom, alten Griechenland eine sehr übliche Sache. Ja, also muss man da sagen, und auch nicht irgendwie anrüchig oder so. Bis heute zum Beispiel auch in der japanischen Kultur, Geishas sind hoch angesehene Sexarbeiterinnen, die absolut professionell sind, die eine sehr krasse Ausbildung genießen oder genossen haben. Ich will das jetzt nicht mit vor 300-400 Jahren vergleichen. Das sind aber alle martialische Entwicklungen, die sich da einhergehen, aber die gelten auch irgendwo für die Männer und auch für alle. Dass es da sicherlich auch mal Abgründe gab, die nicht so schön waren, wenn wir jetzt über Versklavung reden oder so. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, wo ich natürlich nicht Freund bin. Alles, was einvernehmlich stattfindet, ist für mich absolut in Ordnung. Und es gab viele auch in den 90ern, auch aus nach der Wende zum Beispiel, machen wir uns nichts vor. Nach der Wende sind nicht alle in Lohn und Brot gekommen. Ja, es gab viele auch alleinerziehende Mütter oder sonst irgendwie, die wirklich zu kämpfen und zu strugglen hatten. Es gab aber insgesamt eine andere Grundeinstellung zur Sexualität oder diese auch eventuell für Geld anzubieten. Und von daher bin ich schon früh in Kontakt gekommen mit Leuten, die in irgendeiner Weise irgendwie bei dem Thema waren, Pornografie zu betreiben. Also ich weiß dann noch, ich stand im Linientreu. Das kann man ja gar nicht so sagen. Aber gut, ich war 17, wie auch immer. Ja, mich hat dann damals keiner nach dem Ausweis gefragt. Und da gab es dann auch eine Darstellerin, die ist da immer regelmäßig hingekommen. Dann so, ah, guck mal, hier ist meine neueste Videokassette und so. Guck mal, das bin ich da in der Mitte von den ganzen Männern. Und willst du nicht auch mal mitmachen? Willst du nicht auch mal mitkommen? Ich so, hey, ich bin 17. Ja, oh Mann, schade und so. Ja, und ich so, ja, okay, wer weiß, was noch kommt. Ja, also es gab immer so kleine Touching Points. Und es war ja auch letzten Endes mit meiner ersten großen Liebe so gewesen. Die hat in dem Jahr 2000 mit der Webcam angefangen. Das war also die Pionierstunden tatsächlich der Webcam oder der Sexarbeiterin in Front einer Webcam. Mhm. Aber für mich letztendlich trotzdem eine Darstellung von Pornografie und Co. Ja, es geht um Nacktheit, es geht um einen Orgasmus, ob der nun echt oder unecht ist, ob das nun alles irgendwie, aber es geht um Darstellen.
Aber was hast du denn gemeint, was du nicht machen willst? Hast du einen OnlyFans-Account?
Das Problem, was ich habe, genau, da sind wir jetzt, glaube ich, kommen wir immer näher. Also erstens, ich bezeichne mich als Pornodarsteller und zweitens, wer sich in diesen Content-Creator-Markt reinstürzt, in den Adult One, verbringt unheimlich viel Zeit damit, erstmal alle Algorithmen zu verstehen oder verstehen zu müssen. Ja, er muss unheimlich viel Zeit investieren auf vielen, vielen Webseiten. Und das, was in den Anfängen vielleicht noch so das sogenannte Direktvermarktungsgeschäft gewesen ist, ja, dass also wirklich noch eine echte Person hinter saß oder so und dann kommuniziert und dann sagt, ja, das finde ich cool, das finde ich nicht gut oder so, das haben wir ja nicht mehr. Und vor allem nicht, wenn eine Darstellerin oder eine Performerin oder wie auch immer, wenn die da, sag mal, irgendwie 1000 Fans hat oder so und die muss dann vielleicht, naja, auch 5, 6, 7, 800 oder 1000 Nachrichten am Tag beantworten, das schafft sie nicht mehr.
Na gut, aber die haben ja auch Agenturen dafür.
Agenturen, da sind wir dann da, ja, und dann sind wir in dem Bereich, wo wir also Arbeitsteilung betreiben, kann ich auch nachvollziehen, aber es wird immer noch so verkauft wie diese Best Girls Friends Experience, das finde ich zum Beispiel sehr, sehr kritisch, ja, muss ich zugeben, wie es ist. Mhm. In einem kleinen Rahmen ist es in Ordnung, in einem größeren Rahmen mit einer Agentur dahinter oder mit Schreiberlingen oder so, es gibt sicherlich auch gute Schreiberlinge, die genau initiiert werden von den...
Das wird ja auch bald einfach eine KI machen wahrscheinlich, ne?
Da sind wir ja schon. Also es gibt ja auch schon die ersten KI-Verbote teilweise auf den Portalen, wer selbst die Portale sagen, also es geht ihnen eigentlich schon zu weit, weil es ist einfach nur noch ein, ich würde jetzt sagen, wir verarschen den Kunden. Und wenn wir den Kunden verarschen, verlieren wir das Vertrauen vom Kunden. Und wenn der Kunde das Vertrauen verliert in die Arbeit oder in diese Wertschöpfungsreihe, die wir da machen, weißt du, seit Jahren versuchen wir zu zeigen, dass es ein Wertschöpfungsprozess ist, der da stattfindet, dass das Arbeit ist, ja, und dass wir dafür respektiert werden. Ich sag ganz ehrlich, und da spreche ich vielleicht auch für die eine oder andere Darstellerin aus den ersten Millenniumsjahren, da schütteln einige mit dem Kopf, von wenn die das heute sehen, was die da eigentlich betreiben. Das Schlimme ist, und nicht das Schlimme, das Gute vielleicht auch, ja, sie verdienen massiv viel Geld damit, ja. Die Damen, Männer strugglen, es gibt nur wenige Männer, eher im Gay-Bereich, die wirklich gutes Geld verdienen oder so, oder ein paar ganz, ganz, ganz wenige noch Elite oder so zu Brazzers exklusiv
Leute. Ja, die hatten vielleicht auch zufällig einen Hype haben, wie Egon Kowalski, weil der einfach durch seine Sprüche irgendwie so einen,
ja,
so einen Popkultur-Hype hatte.
Das ist so, also ich weiß, in den Anfangsjahren haben die Damen oft mit Egon gedreht. Erstens, weil er ein professioneller Darsteller ist, ja, und er ist auch lustig, er ist unterhaltsam, es macht auch mit ihm Spaß, auch wenn er schon älter ist und so. Aber das große Geld, das haben die Damen damit verdient. Mhm. Ja. Und Egon war sicherlich auch froh, wenn er ein paar Euros damit gemacht hat, aber das war jetzt nicht so, dass man sagen konnte, er macht dicke, fette Sprünge, kann sich einen Urlaub leisten. Also ich möchte mir jetzt auch nicht zu viel, aber das war schon nochmal eine andere Welt. Und dann kam Corona, Covid, und er hatte so viel Material sozusagen übrig, ja. 6, 7, 8 Jahre alten Content teilweise. Könnte ich dachte, naja, wenn wir jetzt irgendwie Kontaktverbot haben und so, okay, dann kann ich ja mal was so kostenlos rausballern. Dann kam, glaube ich, das Video mit der Straßenblockerin, die dann auf der Straße da, hier. Mhm. Und dann ging das halt auch viral. Und dann hat er wahnsinnig guten Erfolg damit gehabt. Ja, mhm. Und das gönne ich ihm auch, weil es eigentlich, er hatte das schon immer verdient. Das ist mhm. einfach einer, der seit 1994, 93 oder so im Business ist.
Und hast du denn einen OnlyFans-Account?
Ich habe einen OnlyFans-Account.
Und? Oder ist er mehr?
Also ich habe zwischen 30 bis 40 User. Bring das mal auf den Punkt. Das sieht man aber auch, glaube ich, wenn man da hochguckt.
Ja.
Ich mache da auch keine Geheimnis draus. Ja. Also, ich habe immer gesagt, das ist ganz wichtig für mich, dass ich die da habe. Weil die bezahlen tatsächlich so ein paar von meinen kleinen Mini-Grundrechnungen. Ansonsten könnte ich mein Internet.
Das sind aber eher Typen.
Ja, den Jugendschutz. Ja, es sind eher Typen. Ja. Absolut. Absolut. Also ja, es ist so. Cool. Ja. Mittlerweile habe ich mich ja auch daran gewöhnt. Also es ist auch für mich schon von Anfang an irgendwie okay gewesen, wenn meine Zuschauer männlich sind oder so. Oder eben, ich habe, glaube ich, einen Anteil von 75% Männer, 25% Frauen. Mhm. Ja. Das ist so. Mhm. Ja. Kann man eben nicht viel erwarten. Wir haben halt noch nicht so dieses Selbstbewusstsein bei den Damen, dass sie jetzt wirklich bereit sind, dafür Geld auszugeben, dass sie auch dazu stehen, dass sie sich Pornografie angucken. Ja, diese ganzen Zahlen, die haben sich ja erst in der letzten Dekade sozusagen verschoben. Ich glaube, in den Millenniumsjahren oder gerade auch in der ersten Tube-Seiten, da lag der Anteil vielleicht bei 5% weiblicher Zuschauer und 95% männliche. Jetzt haben wir schon durchaus so 20% Frauen und 80% in manchen Bereichen, in manchen Ländern, je nachdem. Deutschland schläft immer noch ein bisschen.
Genau, das wollte ich mal sagen. Es gibt einen Darsteller, einen Deutschen, Steve Holmes heißt der. Und der hat diese kink.com-Filme.
Er ist gar kein Deutscher, aber er ist...
Ja, ja, aus Transsilvanien ist der, aus Wien.
Ja, ja, genau. Ja, ja, genau.
Ich weiß, aber naja, worauf ich eigentlich hinaus will, also ich bin ja auch so ein BDSMler und ich weiß noch, dass diese Kink-Pornos, dass ich die so gut fand. Also das waren richtig gute
Disgrace oder bei
was?
Public Disgrace?
Public Disgrace und Sex and Submission und so was. Mhm. Das war auch so, die haben so ein Vorgespräch gemacht. Mhm. Also immer, das fand ich so gut. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, ja, auch wenn ich zum Beispiel mit Frauen reden, mit meiner Freundin reden, was gucken wir für Pornos? Die wollen nie deutsche Pornos gucken. Die finden immer diese Ami-Pornos gut. Und ich habe mich gefragt, warum gibt es nicht einen, der mal versucht, so nicht so ein Porno zu machen, wie so, hallo, hier, schnack mal an, Futterluke, sondern warum macht kein Deutscher mal so einen richtig geilen Porno, gerade weil das ja heute auch mit dem Equipment, also mit dem Equipment könntest du das ja schon machen. Du brauchst ja nicht mehr viel. Ja, warum probiert das keiner?
Doch, ich würde es gerne machen, aber das Problem ist halt, ja, sind tatsächlich die Regularien heutzutage so hart und so streng geworden, ja, dass wir uns, also teilweise werden uns die Hände abgebunden, dies überhaupt noch in einer Art und Weise zu tun, dass wie wir es gerne machen würden wollen. Also der Freiheitsgrad ist extrem eingeschränkt. Ja, also es muss schon die Interaktion von der Frau teilweise kommen, es sollte dann diese Vorinterviews geben oder sonst irgendwie und teilweise ist es denen dann heutzutage zu hart, ja. Also da muss man sozusagen schauen, aus welchem Land man es veröffentlicht.
Also du darfst in Deutschland keine SM-Pornos drehen? Oder was?
Doch
also
sowas schon,
wie Sex and Submission?
Aber nicht in seiner vollen Gänze, um das jetzt mal so auszudrücken. Also von 100% SM vielleicht noch so eine Softlight-Version SM. Das ist das, was wir haben mit den deutschen Medienanstalten, mit der Vorstellung des deutschen Jugendschutzes oder auch eben, dass man sich teilweise noch an die Definition von Pornografie sich immer noch an den Fanny Hill Urteilen bindet von 67, 69 war das gewesen. Deshalb sind viele ja auch ins Ausland abgehauen oder in Holland oder auch eben teilweise auch nach Ungarn oder so oder auch nach Spanien.
Ich muss mal nachfragen, also du kennst diese Public Disgrace Sachen, ja?
Ja.
Und sowas dürftest du in Deutschland nicht drehen?
Sagen wir mal so, es war immer auch ein wenig auf Messerschneide. Ja, es war eine, wenn die Produktionen hier in Deutschland waren, die sind vor allem in Berlin, es war in Berlin möglich, weil Berlin tatsächlich eben, das ist auch, was ich an Berlin bis heute schätze, ich habe in Berlin einen Freiheitsgrad, der es möglich gemacht hat, diese Scout-Sachen zu machen, diese Bumpbus-Sachen, die Stadtficker-Geschichten, auch Public Disgrace. Hier haben wir noch so so eine letzte Bastion der Freiheit, wo man noch eben das noch ein bisschen ausweiten darf. Aber es wäre nicht von Nachteil, wenn dein eigentlicher Unternehmer, Produzenten oder Geschäftssitz im Ausland ist. Weil sonst kommen dir wieder die Landesmedienanstalten dazu und sagen, es ist zu hart. Mittlerweile in den letzten Jahren ist es immer härter geworden. Und das andere Problem, was wir leider haben, ist so ein Format, wenn man das eben hochbringen will, das kostet Geld. Wenn es ordentlich gemacht werden soll, dann kostet es Geld. Wenn wir ordentliche, gute Darstellung, faire Löhne zahlen wollen, Gagen etc. pp., das kostet alles Geld. Die Deutschen haben leider nicht dieses Risikobewusstsein. Die sehen das Geschäft nicht dahinter. Von daher ist man, muss ich auch dazu sagen, diese Scout-Geschichten ist eine große Ausnahme gewesen. Man hat mir dort also auch sehr viel Geld anvertraut in 7 Jahren. In 7 Jahren dürfte ich wahrscheinlich annähernd 500.000 oder mehr ausgeben im Auftrag oder im Namen meines Auftraggebers. Ja. Und das war auch gut so, weil ohne Geld funktioniert das leider nicht. Und es konnte, es ist auch bewiesen worden, dass man damit Geld verdienen kann. Ja. Nur leider, ich weiß nicht, wie oft ich das auf irgendwelchen Veranstaltungen oder sonst irgendwo noch erklären soll oder so. Ihr solltet euch damit auseinandersetzen. Es lässt sich Geld verdienen damit noch. Ja, wie man sieht, Pornografie wird es immer geben, wird überleben. Ja, vielleicht werden sie uns mal irgendwann nochmal ausdrücken aus Deutschland, aber dann werden wir einen neuen Standort finden. Aber Pornografie wird immer nachgefragt und es wird auch wahrscheinlich immer noch bunter. Cosplay-Sachen zum Beispiel, ultra interessant, aber sehr aufwendig. Kostenintensiv, Kostüme etc. pp. Auch da wird dann wahrscheinlich nichts ablaufen, ohne gewisse Abläufe vorher schon zumindest durchzusprechen oder so. Weil wenn du da schon beim ersten Mal irgendwie dem Cosplay-Girl das Make-up versaust, dann sieht's schlecht aus für die anderen 60 Minuten.
Ich finde es tatsächlich krass, dass du sagst, dass das auf Messers schneidest, weil zum Beispiel amerikanisch, die haben ja diese, ich weiß, die Asylum-Sachen, die sind ja noch wesentlich härter. Mhm. Also es gibt ja, also wenn du Pornhub aufmachst, gibt's ja und dann gibt's ja zum Beispiel hier noch der Simon Tower.
Ja, Simon Tor.
Tor, genau. Ja. Also der hat ja auch, also ich weiß jetzt nicht wie neu, sind glaube ich etwas älter, aber das sind ja auch relativ grenzwertige Filme. Also die könnte das, also wenn man das gemacht hätte, in gut.
Ja.
Weißt du?
Genau, also wenn du natürlich diese ganzen, ich sag mal, die Avantgarde-Geschichten von damals noch meinst oder so, auch die ersten Gangbangs im KitKat Club, ich kann mich da auch noch gut daran erinnern, waren wir zum Beispiel Bessemer Straße oder so, dann waren oben vorm Eingangsbereich große Schilder so, ja, wir machen heute Pornoproduktion nach der Party. Wir suchen noch Leute, ja, bitte meldet euch vorne an der Kasse, wenn ihr Interesse habt. Da wurde natürlich erstmal JK, hast du einen Gesundheitstest oder hast du irgendwie überhaupt, oder es wurde auch mit Gummi gemacht oder so. Oder es gab dann schon eben auch die ersten getesteten Leute. Simon ist für mich heute tatsächlich, ich bin ja seit 4 Jahren seit 4 Jahren bin ich mit Simon bei dem Produktionsset wieder vom KitKat-Movie dabei. Also er hatte fast 10 Jahre Pause gemacht. Und wir haben uns, bevor er wieder offiziell angefangen hat mit dem KitKat-Movie, vielleicht war ich auch ein bisschen der Input dafür. Es ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Es gibt eine, er hatte ja auch früher, es gibt immer eine Sache, die ich nicht mache, das war diese Sache mit den Kaviar-Geschichten, da war ich immer raus, ja. Er ist tatsächlich für die Filme, die er in den 90ern gemacht hat und auch noch in den Millenniumsjahren, er wird teilweise, sag das, wie es ist, ja, lieber Simon, ja, du wirst dafür vergöttert, ja, und das hat mich wahnsinnig überrascht. Es gibt dann also tatsächlich auch aus dem Kollegenkreis, wo dann einer meinte, ja, also, und die würde ich wirklich mal kennenlernen und genau wegen diesem Film. Ich so, echt, krass, okay, ich bin überrascht, okay, was geht ab, okay, alles klar, ich organisiere das, ja. Und dann habe ich sie ihm vorgestellt und er so, ach ja, hat sich gefreut natürlich und wenn sich jemand für seine Arbeit interessiert und so weiter und so fort, ja. Und ich dachte nur so, wow, das ist echt so krass. Ich meine, aber okay, ist in Ordnung, ich respektiere das, ja. Und dann war sie so weg gewesen und dann stand er noch so da und ich so, na Simon, und? Wie geht's dir? Ja, uns gut. Und bei dir? Immer noch Porno? Ich so, ja, immer noch Porno. Ach, echt? Ja, ach, okay. Ja, ich habe überlegt, wieder anzufangen. So, ich habe so ein bisschen was zu Hause ausprobiert, so mit meiner und so. Ich sage, ja, und? Ja, könnte man vielleicht machen. So, jetzt noch Corona und so, jetzt ist ja vielleicht ein neuer Auftrieb und so. Und dann haben wir uns Silvester 2022, wir haben 3 Anläufe gebraucht, bevor wir uns nochmal getroffen haben. Mhm. Und Silvester 2022 haben wir uns dann in Kreuzberg beim Inder getroffen. Und dann habe ich da mit dem von 22 Uhr bis 0 Uhr kurz vor, haben wir da indisch gegessen und haben uns darüber unterhalten, was wir machen, was wir brauchen, wie es aussieht mit der Organisation, mit den Abläufen und allen drum und dran und so weiter und so fort. Und dann sind wir anschließend in KitKat Club gegangen um 0 Uhr und da durch Kreuzberg und haben das Knallen mitgekriegt und so. Und dann war das eigentlich so, wenn ich mich sagen, so ein bisschen der Beginn, die Wiedergeburt so seiner Pornografie, KitKat Movie. Und für mich derzeit der einzige Ort auf Erden, wo man noch einen krasseren Freiheitsgrad hat, als Berlin schon allein hat. Mhm. Weil er einfach diesen Space schafft und er ist, weißt du, er muss nicht, es geht nicht darum, Geld zu verdienen. Er hat einfach Spaß daran. Er spielt mit den Klischees, er provoziert. Ja, es ist auch politisch, es ist vielleicht auch mal inkorrekt und so, ja. Aber mir gefällt es, weil es einfach das Mindset, das Brain einfach rasch stimuliert und das ist für mich irgendwie so, warum ich auch sehr gerne dahin komme und im Übrigen auch kein Geld dafür nehme. Ja. Mhm. Weil ich sag, wie es ist, Leute, ich habe Spaß. Hier kann ich wirklich noch tatsächlich ein paar Sachen machen oder so. Die sind cool, ja.
Ich habe zwei Zuschauerfragen.
Ja.
Was war der cringeste Moment bei einem Dreh für dich?
Ich musste, glaube ich, mal bei so einem Halloween-Dreh, musste ich in irgendeinem komischen, so einen grünen Ganzkörper irgendwas Anzug und dann wurde ich von einem Zombie gejagt, von einer Zombiefrau. Und dann musste ich in der Nacht hinterm Bumsbus irgendwo über so einen Parkplatz rennen. Und ich bin dann einfach, und erst mit der Kamera so hinterher. Und ich bin einfach so rechts und links und kreuz und quer, damit wir ein bisschen Action haben. Und ehe ich mich versah, auf einmal, wumm, plupste ich in einem so ein 50 mal 50 Zentimeter tiefes Loch. Da war so ein altes Ding gewesen, so ein alter Kanalschacht. Da war keine Abdeckung oben mehr drüber. Und da bin ich dann wirklich, wurde ich dann so auf dem letzten Augenblick, da habe ich mir noch den Daumen übelst aufgeschnitten und so, ja. Dann musste ich das noch flicken, dann habe ich die Szene noch fertig. Ja, dachte ich so. Und dann hat sie mich immer so angeguckt und sie hatte so eine gespaltene Zunge. Und dann hat sie noch so Pupillen so extra gehabt. Und dann hat sie immer mit der gespaltenen Zunge nicht immer so, das ist crazy. Aber okay, ja. Das kann man durchaus als einen für mich
persönlichen. Und bizarr Lady Lana Hart fragt das Verrückteste, was du beim Dreh erlebt hast. Wahrscheinlich das Gleiche, aber du hast bestimmt noch eine Story.
Das Verrückteste. Verrückt. Ja, es gibt viele so verrückte Sachen, so in Anführungsstrichen. Ich denke, was vielleicht mal super interessant und verrückt war, das war bei Dr. Sade Teil 2, auch tatsächlich eine Ronny Rossetti Produktion, okay. Ja. Und noch mit ein paar anderen Jungs und so. Und wir hatten mindestens 2 Stunden gedreht, 2,5 Stunden, und alle Jungs standen jetzt bereit, jetzt können wir abspritzen, und wir hatten 5 Damen. Und Tarani DeVille guckte mich schon an, so, Jason, du spritzt mir nicht ins Auge, weil du bist immer so ein Langspritzer, du spritzt immer so weit und so und dies und das und jenes. Und ich war so ein bisschen erschrocken. Und dann stand Tarani DeVille in erster Reihe. Man kennt sie vielleicht auch noch von JDG und so weiter und so fort. Und genau, dann waren noch 4 andere Damen und es waren so 5 Damen so nebeneinander. Und ich bin extra nochmal so einen halben Meter nach hinten. Also ich war so, sag ich mal, so 1,50 Meter war ich so entfernt. Ich wichse also und komme. Und ich schwöre bei Gott, und sie sagt es wirklich noch 10 Sekunden vorher, nicht ins Auge. Gleich der erste Spritzer, bam, direkt in Tara DDW Auge. Ich natürlich erschrocken und zieh natürlich nach rechts rüber, erschrocken, wie ich bin. Also treffe ich Tara DDW, bam, 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 bam. Alle Mädels das Gesicht getroffen. Krassester Abschluss, Ende, für mich zumindest.
Kamera wenigstens drauf. Ja, gibt's das als Video?
Ich hoffe doch sehr, Dr. Sade Teil 2. Ja, doch, das sollte es noch irgendwo geben, in den Rashan irgendwo, ja.
Wie siehst du die Zukunft? Wie sieht's aus? Also habe ich schon in einem anderen Interview gehört, dass du gar nicht, also dass die anderen Sachen, die du machst, Influencing und das, dass du damit auch Geld verdienst. Wie siehst du die Zukunft? Also was, ja, was ist der Plan?
Der Plan, ja. Also ich meine, mir war schon klar, dass ich das nicht ewig machen werde, ja, und auch vielleicht nicht ewig machen möchte. Auch kann ich vielleicht nicht mehr dieses Pensum abrufen, ich möchte es auch gar nicht mehr abrufen. Es gab also so Zeiten, da war ich wirklich bei 138 Drehs im Jahr und das sucks, ja. Natürlich muss ich auch irgendwie versuchen, Geld zu verdienen. Mhm. Ich habe über Corona versucht, mir mal kurzfristig wenigstens eine nebenberufliche Tätigkeit zu suchen, um wenigstens meinen Sozialversicherungsstatus und das alles drum und dran, Krankenkasse und so alles so weiter.
Bist du eigentlich bei der Künstlersozialkasse oder wo bist du?
Nein. Künstlersozialkasse sieht in dem, was ich mache, keine Kunst. Kunst,
okay.
Also die haben mir das dann nochmal in einem Widerspruch ausdrücklich, weil ich dann lieb drum gebeten habe, haben die mir das auf 2,5 Seiten sehr ausführlich erklärt, dass das, was ich mache, nichts mit Kunst zu tun hat.
Und wie bist du versichert?
Privat, okay. Oder beziehungsweise dann jetzt tatsächlich bin ich gewechselt, weil die private Krankenversicherung mich auch ein bisschen abgezahlt hat. So. Also bin ich jetzt gesetzlich krankenversichert sozusagen, aber ich muss natürlich auch Beiträge bezahlen. Also alles Versicherungsleistungstechnische muss ich natürlich selber bezahlen, und wie andere auch. Aber und machen wir uns auch nichts vor, dieses ganze Rentenversicherungsgeschichten-Ding, das wird für mich in die Hose gehen. Ja, das ist so. Denn das Geld, was ich verdient habe, war weniger als das, was die Damen verdient haben. Corona hat auch bei mir große Löcher ins Portemonnaie gerissen, Löcher, wo man dann echt dachte so, wow, zack, boom, da kann ich nicht abstreiten. Also gerade wenn du ein männlicher Darsteller warst, ne? Und wenn mal sagen, ja, das muss ja geboomt haben und geknallt haben bei euch, ich sage, okay, du redest jetzt von den Damen oder redest du von männlichen Darstellern? Was geht ab, ja? Alle männlichen Darsteller, vor allem die Heteros, die sind am struggeln. Die sind am struggeln. Ja, und dann gibt es vielleicht eben ein paar ganz, ganz wenige Ausnahmen, ja, die das irgendwie schaffen. Bei mir war es ja auch immer schon so, ich habe mich immer versucht, auch ein bisschen weiter aufzustellen. Ich war dann noch auf Messen, dann haben wir diese Live-Sex-Shows gemacht. Ja, ich habe auch mal mit organisiert für eine Produktion oder japanische Produktion, alles organisiert, also Location und so, die Unterkünfte für die und so weiter und so fort, Darsteller und so, ja. Oder auch für die ein oder andere Fernseh- und TV-Produktion habe ich habe ich halt dann irgendwie die Crew zusammengestellt, wenn sie mehrere Leute brauchten. Ja, klar, habe ich mir dafür eine Vermittlungsprovision zahlen lassen. Es ist ja nicht immer, dass einer sofort sagt, ja, ich bin dabei. Nein, die sagen auch, ich bin irgendwie im Urlaub. Nein, ich bin unterwegs. Muss arbeiten. Nee, hab keine Zeit, keine Lust. Oder dies, das, jenes, wird zu weit weg. Ne? Also, so habe ich dann im Prinzip auch immer wieder irgendwo Geld verdient.
Und das glaubst du, wird in Zukunft so ist der Plan, oder? Wie viel Pornoproduktion machst du denn so im Monat?
Es ist jetzt alles runtergefallen. Ich war jetzt so tatsächlich letztes Jahr, also ich sage jetzt, wie es ist. Ich war jetzt zum Beispiel von November, Dezember, Januar und Februar war nichts los.
Okay.
Ja, ich hätte jetzt natürlich wahrscheinlich mich mit Content-Creatorin treffen können.
Aber dann ist das nur Sharing, die geben dir dann keine
Kunden. Genau, das ist nur Sharing. Und das Sharing... Es hat natürlich den Vorteil, dass irgendwo Kosten eingespart werden. Geld, was ich nicht habe, was ich aber lieber, wenn ich ehrlich bin, den Mädels geben würde. Dann hätte ich den Content exklusiv und kann ihn auch komplett verwerten und so weiter und so fort. Warum? Weil ich mich sonst, ich sehe mich auch ungern plötzlich mit einem anderen Label. Da steht dann plötzlich irgendein anderes Studio drüber und dann gucken sich die Zuschauer an und sagen, oh, das ist aber eine tolle Aufnahme, was sie da gemacht haben. Und das ist alles aus meiner Feder gekommen. Ja. Und ich denke mir so, was soll das? Aber die Darstellerin hat das vertickt, hält sich nicht an die Vereinbarungen, ja, oder ihnen fällt plötzlich nach einem Jahr ein, also weißt du, dieser 40 Sekunden kostenlose Trailer, der da ist, also weißt du, ich möchte nicht mehr, dass irgendwo kostenlos was ist. Ich sage, ja super, ich habe mit dem ganzen Content vielleicht 100 Euro verdient. Super, dass du mir jetzt eventuell noch diese kleinen 40-Sekunden-Trailer wegnimmst, ja, wo ich wenigstens etwas Content oder Traffic für mich hätte einsammeln können. Ja, ich mache das dann auch. Ich diskutiere nicht mit denen, wenn die sagen, die wollen das gelöscht haben oder die sind draußen oder sonst wie. Ich mache das, raus damit. Ja, aber es ist für mich im Grunde genommen immer wieder nachteilig. Aber ich will auch nicht mit denen irgendwie oder dass die dann Jason nimmt den Content nicht runter. Ja, komm, ich habe ganz, ganz früh schon 2003 gab es eine Situation mit einer türkischstämmigen Darstellerin, als es dann nach einem halben Jahr rausgekommen ist, dass sie Pornos gedreht hat, war die Familie nicht unbedingt begeistert und hat dann den Produzenten besucht und sie wollten ihm eigentlich direkt irgendwie sozusagen körperlich angehen und er hat gleich gesagt, nee, ist nicht nötig. Wenn ihr ein Problem habt, respektiere das, Religion, Familie, alles klar, wir löschen das. Und er hat mich später erklärt, Jason, klar, ich habe auch keinen Bock, mich so hauen zu lassen, aber ist nun mal, ist ein Geschäftsrisiko. Ja, ihr hört dazu und ist dann auch deine Verantwortung als Produzent, ich sag mal, die persönlichen, dein Wunsch, dass man den dann respektiert, auch wenn es dann mal wirklich hart ist. Ich meine, wir reden, wenn es ein paar Filme sind, ist es vielleicht nur ein kleiner Schaden. Ein großer Schaden ist, wenn man jemanden exklusiv hatte oder so und dem dann plötzlich einfällt nach 2-3 Jahren, angeblich bin ich, Vorsicht, aber es gab solche Geschichten, ja, bin ich gezwungen worden und sind dann teilweise zur Presse gegangen, um dann bei Gericht richtig auf den Deckel zu bekommen. Ja. Und der Richter gesagt hat, Alter, also ich habe hier von Ihnen hier alle möglichen Unterschriften und dies und das und jenes und Behind-the-Scenes-Material. Das sieht nicht so aus, als wenn das stimmt, was Sie da uns gesagt haben im Vorfeld. Ja, dann ist es in der Regel oft immer zu einer Art Vergleich gekommen. Also Persönlichkeitsrechte werden gewahrt, weil die Würde des Menschen ist unantastbar. Paragraph 1 BGB, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Und am Ende haben die aber trotzdem gesagt, bei Produktionsfilmen, natürlich muss die Darstellerin auch einen Ausgleich zahlen. Also der Produzent hat Kosten gehabt. Ja. Er hat einen Darsteller bezahlt, er hat eine Location bezahlt, er hat einen Videomann bezahlt, einen Tonmann bezahlt, einen Schneider, einen Cutter irgendwo und so weiter und so fort. Er musste das vermarkten. Und die Vermarktung hat eben auch zum Teil dazu beigetragen, dass die Darstellerin dadurch erst bekannt geworden ist oder auch vielleicht in einem anderen Bereich sogar dann erst übergehen konnte, weil sie aufgrund des Bekanntheitsgrades oder mit diesem Background dann woanders entdeckt worden ist. Ja. Und das hat dann Richter natürlich dann und auch klassisch wirtschaftlich mit berücksichtigt. Er sagt, nee, ist okay, wird gelöscht, ja, Urteil, aber dann musst du auch hier Ausgleich zahlen. Ja. Also es gab es jetzt nicht, dass die Darstellerin irgendwie am Ende vor Gericht sahen und dem Produzenten jetzt komplett alles abgenommen wurde, so nach dem Motto, ja, hast du die Arschkarte oder so. Man hat dann schon eine Kompensation, eine monetäre hat man natürlich immer dann schon bekommen, ja.
Was würdest du denn wünschen für die Zukunft, was das passiert? Also was ist...
Die Zukunft ist, wie wissen wir ja alle, ungewiss.
Ja, ja.
Ich merke aber aktuell, es gibt immer noch eine große Nachfrage nach Aufklärung.
Ja.
Oder überhaupt Erklärung, weil ich merke, es gibt riesige Wissenslücken. Man muss auch aufpassen, dass da nicht zu viel Amateurwissen als plötzlich die Expertise ausgewiesen wird. Da gibt es immer noch Unterschiede, also gerade im SM-Bereich, weißt du selber, oder im Bondage-Bereich oder auch bei den Seilen. Also kann auch viel falsch gemacht werden. Ja, ich merke, es gibt einige und viele, die sich da berufen fühlen, das zu tun. Und ich frage mich dann immer, welchen Background haben die eigentlich dafür, dass sie das jetzt machen? Mhm. Ja, ich würde ihnen jetzt nicht absprechen, dass sie das nicht irgendwie verstanden haben oder nicht können. Aber ich frage mich immer, wenn ich persönlich, ich möchte immer von den Besten lernen. Das war auch damals beim Porno so. Ja, ich will von den Profis was mitnehmen oder von den Professoren. Ich habe in meiner habe ja einen Bachelor gemacht. Ja. Ich habe mir immer die besten Professoren gesucht. Ja. Die wirklich was konnten, weil ich dann davon ausgehen konnte, selbst wenn ich nicht alles verstanden habe, habe ich aber zumindest irgendwie trotzdem ein High Level. Ja. Für mich war es einfach wichtig, dass ich gutes Zeug abliefere. Und deshalb habe ich mich auch letztes Jahr schon oder auch dieses Jahr mit meiner jetzigen und neuen Partnerin entschieden, dass wir sexuelle Tutorials machen werden. Ja, das heißt, wir werden educational Videos machen. Es wird dann wahrscheinlich immer ein educational Video geben. Das sind einfache Sachen. Wie kann ich ein BH öffnen mit einem Schnipp? Also, Schnippen werden wir nicht können. Wobei, wenn man es mit links macht und dann, ja, das geht schon irgendwie, ja. So, das werden wir machen. Und dazu wird es auch so Guerilla Videos geben. Das heißt, es wird immer ein theoretisches Video geben und ein Anwendungsvideo in der Praxis. Ja.
Und wie vermarktet ihr das? Oder wie?
Ich gehe erstmal ganz kleine Schritte auf den eigenen Portalen, zumindest auf den Seiten. Vielleicht wird es dann irgendwann mal nach einem Jahr oder so, oder wird es auch dann immer vielleicht die kostenlose Version irgendwo geben. Bis dahin können die sich das dann aber auch natürlich über einen kostenpflichtigen Kanal schon mal vorab angucken, bekommen es dann immer brandaktuell. Es wird auch eine sehr schöne Dame, die mich dabei begleitet. Ja, also auch ein sehr sehenswerter Clip, aber es wird, denke ich mal, sehr unterhaltsam, es wird lustig und da freue ich mich natürlich sehr, ja.
Cool. Hast du schon mal überlegt, Realities zu machen?
Ja, die haben ja immer ein Problem.
Also du bist echt, weil du bist ja doch eigentlich relativ präsent. Wenn man dich auf YouTube eingibt, findet man tatsächlich viele Formate.
Ist das so?
Ja, also bei diesem Tomadix oder wie der
heißt, okay, das ist ein
krasser Creator.
Das stimmt,
also der ist, ich habe nämlich auch Freunde, die so YouTube machen und die jetzt gerade irgendwie, also die Dings machen. Und da hätte ich jetzt gedacht, dass du, also eine Dolly Buster ist ja auch.
Ich muss dazu sagen, ich habe mich tatsächlich früher auch aus Interesse schon bei einigen hochgradigen, hochbekannten Formaten beworben, ob das jetzt zum Beispiel Adam sucht Eva ist oder so, oder die haben am Ende des Tages immer ein Problem mit, dass ich immer noch aktiver Darsteller bin.
Okay.
Ja, der Jugendschutz oder Jugendschutzbeauftragte oder Berater in den jeweiligen Produktionsfirmen oder im Background oder so, die sind dann immer, nee, der ist zu bekannt, wir wollen lieber.
Ja, heuchlerisch, ne?
Ja, das ist leider so ein bisschen traurig, muss man dazu sagen, weil, wie wir ja wissen, auch damals das Beispiel Big Brother, ja, sowohl Stripper Klaus oder BB Klaus kennt man ihn ja heute, klar, ja. Aber auch die Sexy Cora, die hatten natürlich wahnsinnig Erfolg damit. Die waren sympathisch, authentisch, die waren echt lustig, unterhaltsam. Ja, ja, natürlich haben die Produktionsfirmen plötzlich gemerkt von RTL und Co., okay, scheiße, die könnten uns aber gefährlich werden bei unseren Geschäftsmodellen. Will da jetzt niemanden kritisieren oder so. Aber wir wissen schon durchaus, dass das eine oder andere Format eine Art Influencer-Schmiede ist. Ja, klar sind da vorgefertigte Verträge und so weiter und so fort. Leute, die sich noch nicht im Business auskennen, kann man besser kontrollieren. Ja, und bessere Kontrolle heißt maximale Verwertung, vor allem Ausschöpfung für die eigene Sache. Ja, da sind Typen wie ich, ja, aus dem Porno-Geschäft, die vielleicht dann auch wie alte Hunde schon gelten oder so, mögen die nicht. Hm. Da kommen die nicht so drauf klar. Also die verzichten lieber auf Authentizität und Echtheit und kaufen sich dann lieber so einen ein, der so ein bisschen übertreibt, overdude ist oder so, oder was weiß ich, die jetzt heute durchgestylten Typen oder so, die sehen ja auch alle ganz toll aus oder so. Aber dann frage ich mich immer, ich würde die gerne mal erleben in einer echten Situation, wie sie dann reagieren. Mhm. Ja, und dann merke ich immer, und dann man merkt es schon zwischendurch, wenn man so guckt, dann denkt man so, okay, oh, der hat aber ein gläsernes Kinn, das wird nicht gut ausgehen.
Ey, cool, das hat Spaß gemacht.
Danke.
Gibt es noch irgendwas, was du mitteilen willst oder Werbung, die du machen willst?
Werbung in eigener Sache, ja. Also genau, ich habe das, genau, diese Sexual Education Tutorials, die wird es jetzt geben, die werden wir erstmal aber auch vorproduzieren, so dass wir dann auch immer chronologisch etwas abliefern können. Ja, das ist natürlich schon wichtig, aber mir ist es auch wichtig, weil wir erstmal von dem ersten Format, was wir anfangen zu produzieren, dann auch ein bisschen wahrscheinlich uns steigern werden. Ich muss mich da auch noch mal ein bisschen rantasten. Ja, es soll nicht zu lang werden, es soll nicht zu langweilig werden, es soll trotzdem unterhaltsam sein, es soll trotzdem sexy sein, auch mitunter. Ja, und eben auch immer wieder einen gewissen aufklärerischen, ernsten Hintergrund haben. Und da kommen dann wahrscheinlich meine Workshop-Expertisen ganz gut. Ach so, genau, vielleicht noch ein kleiner, bucht euch doch mal eine Swingerkreuzfahrt. Ansonsten kommt nach Berlin, ja, kommt in einen der Kinky Clubs. Es gibt ja auch den ein oder anderen Kinky Party-Veranstalter, der so ein bisschen am Cruisen unterwegs ist oder so. Und vielleicht sieht man sich dort mal in einem Workshop, dann vielleicht mit meiner neuen Partnerin Sarah Ruth Steele, ja. Und dann kann man das vielleicht auch seit des Tutorials mal in echt erleben mit uns. Ja.
In diesem Sinne. Tschüss.
Ciao.
Cool, das hat Bock gemacht.
War das okay?